wenn Sie hart mit einer Gründerin oder einem Gründer verhandeln in der Gründungsphase und die Universität sagt, aber das wollen wir alles haben und die Firma gründet und die Firma wird erfolgreich, dann erinnern sich die Gründer immer an die Zeit, wo sie ausgegründet haben und die Schwere, mit der die Universität mit denen umgegangen ist und ist nie freigebig oder seltenst freigebig, dann der Universität nachher eine Spende zu geben und sie profitieren zu lassen.
Das sagt einer, der es wissen muss, Gerhard Fettweiß, seines Zeichens Stiftungsprofessor an der TU in Dresden. Er ist so etwas wie ein Pionier, vor allem für die Entwicklung neuer Mobilfunktechnologien. Wann immer ihr auf eurem Handy 3G, 4G oder heutzutage 5G angezeigt bekommt, dann hat das auch und vor allem mit Gerhard Fettweiß zu tun. Und damit herzlich willkommen beim Stifterverband zu einer neuen Folge von Think and Do. Mein Name ist Michael Sonnabend und ich darf euch durch diese Folge begleiten. Schön, dass ihr dabei seid. Please listen carefully. Gerhard Fettweiß ist nicht nur ein guter Forscher, sondern auch ein Seriengründer. Er ist ein Paradebeispiel dafür, wie viel Potenzial in der Grundlagenforschung steckt, um diese erfolgreich in Ausgründungen zu überführen. Die Bayerische Akademie der Wissenschaften bezeichnete ihn unlängst als absolutes Vorbild für die deutsche Wissenschaftswelt. Er versteht es bestens, den Transfer wissenschaftlicher Ergebnisse in kommerzielle Produkte mit großer gesellschaftlicher Wirkung zu leisten. Er und sein Team haben nicht weniger als 18 Tech- und 3 Non-Tech-Startups gegründet. Zudem hat er 6 Plattformunternehmen ins Leben gerufen. Sein Engagement für den Transfer wissenschaftlicher Innovationen in die Wirtschaft wurde 2023 mit dem Gründerpreis Unipreneurs gewürdigt, an dem auch der Stifterverband als Partner beteiligt ist. Die Initiative zielt darauf ab, Hochschulprofessorinnen und Professoren zu identifizieren und auszuzeichnen, die neben Forschung und Lehre einen Schwerpunkt auf Unternehmertum und Transfer legen und die damit Vorbild und Inspiration für Gründerinnen und Gründer an ihrer Hochschule sind.
Also ich glaube, der Begriff Unipreneurs ist neu und der ist sicher auch noch nicht angekommen, aber das Konzept als solches, dass eben auch Studierende, Promovierende Ideen haben, dann aber auch hingewiesen werden müssen darauf, das, was sie da haben, das ist eine ganz tolle Sache. Das ist auch was, was die Welt braucht. Da muss man vielleicht der Welt davon erzählen, aber das Bessere wäre doch, sie nehmen es wirklich in die Hand und machen was. Diese Art von Ermutigung muss da sein und da haben wir eine Aufgabe.
Ein solcher Ermutiger, von dem Günther M. Ziegler, Präsident der FU Berlin, hier spricht, ist Gerhard Fettweiß. In dem Gespräch, das ihr gleich in ganzer Länge hören könnt, haben wir ihn unter anderem auch gefragt, worauf es eigentlich für junge Leute ankommt, wenn sie aus der Hochschule heraus gründen wollen.
Die erste Eigenschaft ist ein bisschen verrückt sein im Sinne, dass man etwas machen will, von dem man vorher eigentlich nicht wirklich, wie ich es vorhin auch erklärt habe, Ahnung hat. Nämlich eine Firma zu leiten oder in der Firma leitend, muss ja auch nicht Personalleitung sein, sondern eine technische Leitung. Also wirklich etwas zu machen auf einem Thema, was man vorher nie gemacht hat. Und zu glauben, das geht.
Dieser Glaube an die eigenen Fähigkeiten, von denen Gerhard Fettweiß hier spricht, dieses mutige sich auf etwas Neues einlassen, ist für Gründer und Gründerinnen gerade am Anfang die wichtigste Voraussetzung. Hochschulen, die auf Transfer setzen, helfen ihren Studierenden, ihre Entrepreneur-Skills auszubilden. Dazu Tessa Flatten, Professorin für Technologiemanagement an der TU Dortmund und auch selbst eine Unipreneurin.
was für mich ein guter Unipreneur macht, ist, Leute zu empowern, also Leuten zu ermöglichen, selber zu gründen, sie bei ihren Gründungsvorhaben zu unterstützen, sie vielleicht darauf aufmerksam zu machen, dass es ganz normal ist, einen Fehler zu machen, dass eine Gründung am Anfang nicht funktioniert, dass man es einfach nochmal anders probieren muss, sie dabei unterstützt, Netzwerke zu finden, auch Finanzierungsmöglichkeiten zu finden. Das macht für mich einen guten Unipreneur aus.
Beim Thema Transfer von Wissen und Lösungen aus den Hochschulen in die Gesellschaft sind wir in Deutschland, vor allem mit Blick auf die USA, noch am Anfang der Entwicklung. Eine Kultur der Offenheit gegenüber neuen, vielleicht sogar ungewöhnlichen Ideen ist noch nicht so ausgeprägt, wie es wünschenswert wäre, weiß auch der Hochschulexperte Andreas Pinkwart.
Wir brauchen eine Kultur der Offenheit, dass man darüber auch redet an den Hochschulen, dass Gründung etwas Positives auch ist. Und wie sie auch gemacht wird, denn sie ist ja auch mit Risiken verbunden. Also wir müssen auch darüber reden, wie man mit Risiken möglichst gut umgehen kann. Und auf der anderen Seite ist es wichtig, denen, die das tun, auch die notwendige Anerkennung entgegenzubringen, damit auch die Fakultäten sehen, dass das neben Forschung und Lehre ein ganz wichtiger Beitrag von Hochschulen in der modernen Gesellschaft ist, dass sie eben auch jungen Menschen helfen, ihre Idee Wirklichkeit werden zu lassen.
In diesem Bereich bewegt sich vieles in die richtige Richtung, wie Marte Kessler vom Stifterverband erkannt hat.
Ich würde sagen, es geht erstaunlich gut voran in dem Transfer. Also es gibt keine Hochschule, die sich mit dem Thema nicht beschäftigt, und das sollte unser gemeinschaftliches Ziel auch sein, zur Startup Nation zu werden.
Dazu braucht es an den Hochschulen vor allem Vorbilder, also Hochschullehrer, die wissen, worauf es beim Gründen ankommt, wo die Gefahren lauern.
Ich glaube, bei ganz vielen Themen ist das Vorbild das, was man braucht, um so den letzten Schritt zu tun. Und auch die Ermutigung von zum Beispiel Professorinnen und Professoren am Lehrstuhl, die sagen, hey, du hast was Gutes, trau dich. Ich unterstütze dich, wie auch immer, mit Referenzen, vielleicht Laborausstattung, einfach nur als Sparringspartner. Ich glaube, da gibt's viel Potenzial, was wir noch heben können. Und deswegen ist dieses Thema Unipreneurs, Vorbilder, positive Ermutigung genau der richtige Weg.
Sagt Alex von Frankenberg, eine Schlüsselfigur für Startups in Deutschland. Und damit zurück zu Gerhard Vettweis. Im nun folgenden Gespräch, das Lukas Grasberger für Think and Do mit ihm geführt hat, erzählt Gerhard Vettweis sehr anschaulich, worauf es beim Gründen ankommt, welche Hürden man überspringen muss und welches Mindset man als erfolgreicher Gründer eigentlich haben muss.
Ich erreiche Sie gerade wieder in Kalifornien. Sie haben ja schon in den 90er Jahren im Silicon Valley gearbeitet, unter anderem für IBM. Dann ging es zurück nach Deutschland, genauer nach Dresden, an die Uni. Warum sind Sie denn zurückgekommen?
Kamen mehrere Dinge zusammen. Zum einen ging die Einschulung der Kinder los, der Ältesten. Da überlegt man sich ja schon mal, wo man gerade wohnt. Und dann kam das Angebot, das klang so verrückt, nach dem Motto, in Dresden diese Stiftungsprofessur aufzubauen und zu übernehmen, dass ich dachte, das wäre doch vielleicht was.
Eine Stiftungsprofessur war damals in Deutschland was ziemlich Neues, oder?
Ja, das war damals sehr neu. Also es war eine Initiative von Peter Mihatsch, dem Chef von Mannesmann Mobilfunk damals. Der hatte schon immer den Wunsch, auch einmal eine Stiftungsprofessur in Deutschland zu stiften, von der Firma aus, nicht persönlich. Und als dann die Mauer fiel und alle anderen Firmen als Dankeschön fürs Engagement in Ostdeutschland anfingen, alte Häuser zu sanieren, hat er gesagt, ein altes Haus. Da ist nachher eine Plakette drauf und das merkt keiner. Er wollte etwas haben, was irgendwie wenigstens ein paar Jahrzehnte lang sichtbar ist, und hat den Mannesmann Mobilfunk Stiftungslehrstuhl damals initiiert. Und so ist das Ganze gekommen. Da wurde ich hier in Dresden angeschrieben, irgendwann mal, mein Name sei genannt worden, ob ich bitte meinen aktualisierten Lebenslauf nach Dresden einsenden könnte.
Wie haben Sie denn die universitäre Landschaft bei Ihrer Rückkehr nach Deutschland erlebt? War das ein Kulturschock?
Auf jeden Fall. Ich würde sagen, es war deshalb natürlich ein doppelter Kulturschock, weil die TU Dresden, das war ja nicht so lange nach dem Mauerfall, hatte gerade alle ihre Altprofessoren entlassen, alle einmal Stasi und sonst wie mäßig durchgeflöht und hatte dementsprechend etliche der Altprofessoren, die okay waren, wieder eingestellt und halt war dabei, wieder einen neuen Satz von Professuren dazu einzustellen. Und deshalb war natürlich, sagen wir mal so, die Situation etwas ungewöhnlich, weil das war eine Universität im totalen Umbruch. Das Zweite war natürlich, dass damit einhergehend etwas kam, was ich so nicht realisiert hatte. Ich hatte ja in Aachen promoviert und bin nach der Promotion in die USA und hatte damit mehr Erfahrung in der Einwerbung von Drittmitteln als Doktorand wie meine Kolleginnen und Kollegen an der TU Dresden. Im Nachhinein hätte man das sehen können, aber im Vorhinein war das nicht für mich damals ersichtlich. Und das hat mich ganz schön durchgerumpelt, denn ich musste plötzlich als 32-jähriger neu ernannter Prof Leuten mit 50 oder 60 plus erklären, wie man einen DFG-Antrag schreibt, wie man in der Industrie kooperiert und solche verschiedenen Dinge. Denn zu DDR-Zeiten gab es natürlich Industriekooperationen, ziemlich viele sogar. Aber das war so, dass 1% normalerweise des Entwicklungsbudgets einer Firma dafür vorgesehen war, Aufträge an die Universität zu geben. Es gab also eine Pflicht der Firmen, mehr oder weniger an die Universitäten heranzutreten und denen Forschungsgelder anzubieten. Aber das waren nicht wirklich Forschungsgelder, da wurde einfach ein bisschen Entwicklung outgesourced in den meisten Fällen. Und somit war natürlich die Situation schon völlig anders. Es war eine Universität in völligem Umbruch. Viele meiner Kollegen, damals neuen Kollegen, waren Personen, die aus politischen Gründen nicht Professor werden durften, sondern im Mittelbau waren. Die waren schon 50 plus, hatten aber noch nie Personalverantwortung gehabt, hatten noch nie Drittmitteleinwerbung gehabt und so weiter und so fort. Also es war schon ziemlich interessant, sagen wir es mal so.
Sie haben ja dann relativ bald gegründet, 1999 Systemonic, dann Radioplan, dann Signalion, das sind so ein paar Namen Ihrer Startups. Wie war denn das Gründen damals?
Das Gründen damals war natürlich besonders interessant. Also wichtig war für mich, dass ich vorneweg mit meinem Stifter, die Stiftungsgelder waren ja nur für 3 Jahre am Anfang. Und dann habe ich sie nochmal für 3 Jahre verlängert und dann für 2, dann für 1, dann für 1, dann für 5 und so weiter und so fort. Und ich werde heute noch gefördert von Vodafone. Dieses ist natürlich nur dadurch zustande gekommen, dass ich direkt mit dem Stifter, mit der Stifterin, in engen Kontakt getreten bin, die regelmäßig besucht habe, erzählt habe, was ich tue, Exkursionen gemacht habe mit dem Team nach Düsseldorf zu Mannesmann, dann später zu Vodafone und so weiter und so fort. Also das hat diesen Comfort-Level erzeugt. Und was auch war, ist der Chef von Mannesmann Mobilfunk, Peter Mihat, ist hier nach San Francisco, ich gucke gerade rüber, geflogen und hat mich dort zum Meeting eingeladen, um mich zu überreden, nach Dresden zu kommen. Also das war schon ein großes Engagement. Und da habe ich ihm damals gesagt, ich kann es aber nur annehmen, wenn ich direkt auch Unternehmen gründen darf. Denn ich sehe meine Aufgabe, wenn wir nach Dresden ziehen, meine Frau, meine Kinder und ich, nicht da drin, nur Forschung zu machen, sondern tatsächlich der Region Dresden im wirtschaftlichen Aufschwung zu helfen. Und daher habe ich gesagt, dazu gehören Startups. Und deshalb war, sagen wir mal, die Unterstützung von deren Seite her auf jeden Fall von vornherein sehr groß. Und deshalb, wenn wir jetzt Radioplan nehmen, zum Beispiel die zweite Startup, das war ein Outcome einer direkten Kooperation am Lehrstuhl mit Mannesmann damals. Und dann hat auch Radioplan am Anfang nicht nur, aber auch erste kleine Aufträge von Mannesmann bekommen. Und das war sehr, sehr wichtig, um die Firma natürlich hochzubringen. Systemonic, die allererste Firma, die war ja knapp ein Jahr davor. Da war es anders. Da war ja gerade so ein Hype. Da dachte man würde gerne so vor dem Y2K-Hype sehr viel in Tech-Startup in Deutschland investieren. Und da habe ich einfach einen kleinen Reach-Out gemacht in die Venture-Capital-Szene. Dann kamen die alle immer regelmäßig zum Lehrstuhl, wollten die Sachen sehen, die wir machten. Und wir haben denen das erzählt. Und aus deren Diskussionen heraus wurde dann auch schon Systemonic gegründet.
Sie haben in Ihrer Zeit an der Uni Dresden ja mehr als 20 Startups hochgezogen und die Hightech-Startbahn zur Unterstützung von jungen Startups gegründet. Was sind denn Ihre Learnings aus dieser Zeit?
Die Learnings aus der Zeit ist, es ist sehr anders. Und ich habe mir das aber relativ schnell Anfang der Nullerjahre erklären können dürfen müssen. Und zwar die interessante Situation war, dass natürlich die Venture-Kapitalisten, die damals hochkamen, waren alles mit relativ jungen Personen besetzt, was ja auch nicht schlecht ist, sondern gerade gut, weil man ein bisschen forscher, ein bisschen offener ist und so weiter. Aber das waren alles Personen, die nie Verantwortung getragen hatten, zum großen Teil selbst auch in der Industrie nie gearbeitet hatten. Das heißt, man saß als junges Gründungsteam einem Investorenteam gegenüber. Das Gründungsteam hatte noch nie in der Firma gearbeitet, außer mir jetzt in diesem Fall, aber aus von meinen Doktoranden her gesehen. Und saß gegenüber ein Investorenteam, das auch, ich sag's mal ein bisschen platt, nie gearbeitet hatte, im Sinne industriell gearbeitet hat und Verantwortung geführt hat. Und das war natürlich ein interessanter Mix, sagen wir es mal so. Weil die Investoren waren natürlich dann sehr schnell getrieben, was sie heute immer noch sind, aber viel weniger, muss man wirklich sagen, sehr schnell getrieben von Trends nach dem Motto, irgendwas kommt hoch und dann müssen alle in eine Richtung etwas investieren und was losdrehen. Und es war schon sehr interessant. Ein Thema zum Beispiel, was damals ganz heiß war im Mobilfunk und hochkam, war sogenanntes MIMO. Multi-Antennen-Technik, etwas, was heute Standard ist, dass Sie mit mehreren Antennen gleichzeitig von der Basisstation zum Handy funken und umgekehrt. Damit können Sie mehrere Beams, mehrere Strahlrichtungen parallel abfahren und die Datenrate erhöhen oder die Robustheit gegenüber Funkausfällen erhöhen. Ein Thema, was gerade hochkam wie noch was. Und die ganzen VCs kamen zu mir und es war immer wieder das ein heißes Thema. Natürlich forschten wir dran. Aber für mich war das große Thema als jemand, der vorher schon in der Industrie gearbeitet hatte und Produkte mitdesignt hatte, die nachher wirklich in der Hand von Menschen waren. Die Frage immer, das ist eine ganz tolle Technologie und das geht sicherlich in die Standardisierung ein, aber wie kann ich das denn monetarisieren? Das heißt, wie kann ich daraus ein Produkt machen, was als Startup nachher überlebensfähig ist und nicht nur eine Technik machen, die dann alle kopieren und im Standard einsetzen? Und einfach um zu zeigen, wie die verschiedenen Themen damals interessant waren, zu überlegen, heiße technologische Themen anzugehen, ist das eine, aber daraus tatsächlich ein Produkt zu machen, ist das andere. Und wie dieser Denke umzugehen, ist ein drittes. Und ich hatte natürlich das unglaubliche Glück, dadurch, dass ich hier in Berkeley die 3 Jahre in der Firma TCSI gearbeitet hatte, wo wir ein Produkt nach dem anderen entworfen hatten. Und das war schon klasse, weil damit hatte ich eine ganz andere Erfahrung in der Akquise dieser Produktentwicklungsaufträge der Firma. Habe ich mit den Chefetagen bei Sony, bei Sharp, bei Asahi Kasei, bei den verschiedensten Firmen, Texas Instruments und so weiter, den verschiedensten Firmen schon Kontakt aufnehmen dürfen. Wusste, wie die Industrie tickt, nicht nur als Entwicklungsleiter von meinem kleinen Projekt, sondern auch in der Interaktion mit oberen Etagen. Und das gab mir, sagen wir mal, eine Seniorität, die extrem geholfen hat.
Sie haben das damals ja mehr oder weniger als Self-Made-Man gemacht, Innovationen in die Anwendung zu bringen, Produkte draus zu entwickeln. Welche Eigenschaften müssen Studierende denn heute mitbringen, um erfolgreich zu gründen?
Die erste Eigenschaft ist ein bisschen verrückt sein im Sinne, dass man etwas machen will, von dem man vorher eigentlich nicht wirklich, wie ich es vorhin auch erklärt habe, Ahnung hat. Nämlich eine Firma zu leiten oder in der Firma leitend, muss ja auch nicht Personalleitung sein, sondern eine technische Leitung. Also wirklich etwas zu machen auf einem Thema, was man vorher nie gemacht hat. Und zu glauben, das geht. Das Zweite, denke ich mal, ist sicherlich eine Fähigkeit, in einem Team sich einzubringen. Denn eine Firma gründen kann man nie allein. Und sich so im Team einzubringen, dass man sagt, ah, ich bin irgendwie, was weiß ich, technischer Guru oder technische Guru. Und die andere Person, die ist eigentlich technisch nicht so gut, aber der gebe ich die Leitung der Firma gerne in die Hand, weil da sehe ich, dass die Person das hat. Das heißt, wenn man das so will, man ist ein Team von, in meinem Fall bisher immer nur leider Doktoranden, keine Doktorandinnen, die da mitgemacht haben. Aber man ist in einem Team mit Doktoranden und es ist ja wie so eine kleine, sagen wir mal, ich will es jetzt nicht übertreiben, aber eine kleine Rangordnung. Die eine Person ist wissenschaftlich erfolgreicher als die andere Person und so weiter und so fort. Aber das muss dann im Team, wo man sich einsortiert, um eine Firma zu gründen, nicht in die Rangordnung vom Geschäftsführer zum Ingenieur wieder sich genauso abbilden. So, das kann genau umgekehrt sein, weil die Person, die vielleicht technisch, fachlich ein bisschen schwächer ist, einfach unheimliche Fähigkeiten hat, auf Leute zuzugehen, zu verhandeln, Sachen darzustellen und so weiter und so fort. Das heißt, diese Dynamik mitzumachen und sich dann wieder neu zu sortieren und einzusortieren und da was hinzubekommen gemeinsam, das ist eine zweite Fähigkeit, die finde ich wahnsinnig wichtig. Das dritte ist natürlich ein bisschen Steh-auf-Mentalität. Ja, weil man steht immer kurz vorm Abgrund als Firma, immer wieder, nicht jeden Tag. Und da muss man immer wieder, wenn man da wieder so vor kurz vorm Abgrund ist, muss man die Fähigkeit haben, Tür zu, Mitarbeitende dürfen nicht alles mitkriegen vielleicht, Tür zu, wir stehen hier kurz vor dem Aus, wie gehen wir vor, was müssen wir machen, völlig fokussiert und nicht Panikmod einzustellen, sondern tatsächlich nach vorne denkend. Und dieses Steh-auf-Menschen-Mentalität, will ich damit sagen, zu haben. Das ist eine Kombination an verschiedenen Fähigkeiten. Und ich könnte sicherlich weiter 10 weitere nennen, aber ich denke mal, das sind die 3 wichtigsten.
Ich habe in einem älteren Text zur Dresdner Gründerszene den Begriff des Dresden Spirit gefunden. Was ist denn dieser Dresden Spirit? Und gibt's den heute auch noch?
Ha, Dresden Spirit war so ein bisschen etwas, was ich mal Anfang in den ersten paar Jahren mehrfach erwähnt hatte, weil ich fand das einfach den Dresden Spirit. Ich weiß es nicht, ob der Name dann nur von mir stammte oder auch von anderen. Der Dresden Spirit ist für mich, weil wir in Dresden, als ich ankam, ich sag mal, alle keine Ahnung hatten, die Alteingesessenen nicht, so wie Neue, die wie ich, die dazu kamen, wie man Forschung organisiert und so weiter und so macht, im westlichen Maßstab, war einfach die Chance richtig gut da, auf Kolleginnen und Kollegen zuzugehen und zu sagen, Mensch, machen wir was gemeinsam. Also es geht bis zu dem, das weiß ich, die Deutsche Forschungsgemeinschaft schreibt irgendein Schwerpunktprogramm aus, da kommt irgendwie ein Thema hoch. Man setzt sich zusammen unter Kollegen und überlegt sich zusammen, sag mal, wer will denn hier alles einen Antrag stellen? Du willst einen stellen, ich, da, da, da. Da erzählt man sich gegenseitig, was man denn vorhat. Und sagt, oh, rückst du mit deinem Thema ein bisschen mehr in diese Richtung und ich rück dafür ein bisschen in diese Richtung. Dann konkurrieren wir nicht und dann werden wir vielleicht beide gefördert. Und das hat auch geklappt. Das ist der Dresden Spirit. Das finden Sie in anderen Universitäten gar nicht. Dass Professoren sich untereinander austauschen über ihre Forschungsinhalte, dass sie sich austauschen über ihre Lehrinhalte, sagen, ach, das machst du in der Lehre, dann muss ich das nicht machen, dann mache ich jetzt was anderes, mache ich das dann in der Lehre. Der Standard Spirit ist, dass man so ein Königreichdenken hat und jeder hat so sein Königreich und will sein Königreich maximieren. Natürlich, dadurch, dass wir jetzt nicht mehr so am Anfang sind, sondern schon etablierte Teams und sowas hat, gibt es im Kollegenkreis, was weiß ich, wie viel Prozent, aber es ist deutlich unter 10% Personen, die mehr so ein Königreichtum-Spirit aufgebaut haben. Aber es ist noch wahnsinnig viel von dem Dresden-Spirit da. Wirklich. Ich würde sagen, 90% des Dresden-Spirits ist da. Und das ist klasse.
Jetzt hat gerade Dresden eine gewisse Geschichte in der Mikroelektronik. Was hat denn das für eine Rolle gespielt?
Ja, das ist ja eine Geschichte, die ist sehr interessant, weil die Halbleiterproduktionsstätten waren ja nicht Dresden. Das war ja Frankfurt-Oder und Erfurt. Erfurt für CMOS und Frankfurt-Oder für Bipolar. Oder umgekehrt, ich weiß es jetzt gerade nicht mehr. Auf jeden Fall, dadurch ist ja in Dresden nicht wirklich etwas entstanden. In Dresden war von der Halbleiterei nur das ZMD, das Zentrale Forschungsinstitut mit einem kleinen Reihenraum dort, was dann in eine Firma umgewandelt wurde, um die ganzen nächsten Technologieschritte für Erfurt und für Frankfurt-Oder zu entwickeln. Was es wohl gab, war ein Riesenkombinat Robotron, wo man halt PCs gebaut hat und informationstechnische Hardware entwickelt und produziert hat. Und dieses Kombinat Robotron, was halt zentral in Dresden wirklich am wichtigsten Platz von sich vom Pirnerschen Platz bis zum Bahnhof hingezogen hat. Und heute sieht man nur noch zum Teil diese Gebäude, die da standen. Und dieses hat natürlich als, sagen wir mal, als Konsument der Mikroelektronik gearbeitet. Wir hatten aber einen Ministerpräsidenten, Biedenkopf, der einfach gesehen hat, Mikroelektronik ist eine Schlüsselindustrie der Zukunft. Da, wer Mikroelektronik hat, der hat wirklich viel in der Hand, genauso wie es Taiwan zu der Zeit ja auch gemacht hat und entschieden hat, TSMC hochzuziehen mit, wie man weiß, heute sehr großen Erfolg. Ist ja eines der Firmen, die eine Billion Euro wert sind. Und die Idee war damals zu sagen, so, lass uns jetzt einfach rausgehen und sagen, das Gehirn der Mikroelektronik war hier in Dresden. Während das Gros der Mitarbeitenden war nicht in Dresden für die Mikroelektronik, war in Erfurt und in Frankfurt-Oder. Und das hat funktioniert. Der hat einen Helmut Ennen von einem Max-Planck-Institut weggelockt aus Freiburg. Der war, glaube ich, nicht in Freiburg, der war in NRW, aber kam ursprünglich aus Freiburg und hat ihn hergelockt ins Wirtschaftsministerium und hat sich zusammen mit seinem Wirtschaftsministerium hab zusammengesetzt und gesagt, wir bauen hier eine Strategie und sagen, wir halten auf jeden Fall alle Mitarbeitenden in der Mikroelektronik, deshalb die ganz vielen Fraunhofer-Institute, die damals entstanden sind, um einfach die Leute, die in der Forschung dort tätig waren, alle zu halten, um zu sagen, hier, wir haben Kompetenz da, wir haben Mitarbeitende da, Industrie, bitte kommt her, es gibt den Pool an Menschen, es gibt die Sonderförderung nach der EU, die international voll kompetitiv ist, weil es ein Ziel-3-Gebiet ist. Also das schwächste Gebiet in der EU bekommt immer ganz große Industrieförderung. Und wir haben die ganze Kompetenz und wir haben eine TU. Und das hat funktioniert.
Wie wichtig ist denn das Umfeld für universitäre Ausgründungen? Wie wichtig ist denn eine Infrastruktur für Forschung und Entwicklung, für erfolgreiches Gründen? In Dresden hat sich da ja ein für Ausgründungen günstiges Ökosystem entwickelt, oder?
Ja, das haben wir uns irgendwie, nicht nur ich, sondern auch Kollegen natürlich, die auch gegründet haben, das haben wir uns selbst aufgebaut, muss man ganz ehrlich sagen. Und zusätzlich will ich nicht verheimlichen, dass der Freistaat Sachsen wirklich dort auch viel geholfen hat, weil das Umfeld spielt sehr eine große Rolle. Wir haben zum Beispiel, um die ersten Startups zu gründen, wegen der Armut der Gründer haben wir an Businessplan-Wettbewerben mitgemacht, die der Freistaat damals ausgerufen hat, die es heute noch gibt. Und haben immer wieder Businesspläne geschrieben zu den hochaktuellen Themen, die damals gerade in sind. Und haben immer, nicht immer, aber fast immer den ersten Preis gewonnen. Und mit dem Preisgeld war schon mindestens die Hälfte der 25.000 Euro zusammen, um die Firma zu gründen. Und verschiedene solche Dinge gemacht. Das Zweite, was es gab, ist, was sehr viel geholfen hat, ist, dass direkt zum Entrepreneurtum von meinem Kollegen Michael Schäfczyk, der eine SAP-Stiftungsprofessur dazu hatte, hat er etliche Businessplan-Kurse angeboten, wo ich dann die hingeschickt habe, die potenziellen Gründer, um zu lernen, wie schreibe ich einen Businessplan. Was ist Umsatz? Was ist Profit and Loss? Wie plane ich überhaupt? Wie schaue ich das hin? Was ist der Tombstone Date? Der wurde da zwar nicht beigebracht, aber den habe ich dann denen beigebracht, natürlich nach dem Motto, wann geht uns das Geld aus? Wenn wir jetzt so und so viel Geld durch Investment reinnehmen, was ist der Unterschied zwischen Invest, Förderung und Umsatz? Ich meine, jeder, der irgendwie Business macht, kennt das, aber das wissen natürlich die frischen Doktoranden nicht unbedingt. All diese Dinge konnten wir dann mit Hilfe seiner Seminare und mit Hilfe meiner Abendstunden haben wir dann gemeinsam dem Team halt erarbeiten können. Und das war total klasse. Das heißt, es gab direkt einen Wille, ein Umfeld in dem Bereich durch die Competitions, durch die Seminare, durch den Wille des Staats Sachsens, dort einiges zu machen, hier ein Umfeld zu schaffen, so dass man nicht wie manchmal woanders halt irgendwie so ein Oddball ist, schräge Nummer, sondern man wurde mit offenen Armen empfangen.
2013 haben Sie in einem Interview gesagt, Gründungskultur aufbauen, das dauert mindestens noch 10 Jahre. Jetzt haben wir das Jahr 2025. Haben wir sie schon, diese Gründungskultur?
Ja, finde ich schon. Und zwar hatte ich es damals gesagt, weil ich gesehen hatte, so um das Jahr 99 herum, als wir die Systemonic gegründet hatten, war ja so eine ganz große Hype vor dem Y2K. Die Hightech-Blase war gerade entstanden und kurz vorm Platzen. Und alle waren ganz gehypt um Technologie und Technologieaktien herum. Und in diesem Umfeld ist ja dann auch Mannesmann, Vodafone, Merger passiert und die verschiedenen Dinge. Auf jeden Fall, wenn man sich das anschaut, da haben wir tatsächlich in den Jahren relativ blauäugig, wie gesagt, mit Greenhorns auf Investorenseite, Greenhorns auf Gründerseite, einiges experimentiert. Ich habe damals gesagt, es braucht mindestens 10 Jahre, bis aus diesen Leuten was wird, sodass sie Repeat Entrepreneurs sind, dass sie es nochmal machen können. Und dann braucht es nochmal mindestens 10 Jahre, um daraus Unternehmer zu machen, die freies Geld zur Verfügung haben, was sie fröhlich in neue Startups investieren. Verstehen Sie, was ich meine? Nach dem Motto, die erste ist nach dem Motto, wir müssen Gründer erstmal ausbilden, indem sie es einmal versuchen, vielleicht auf die Nase fallen, hoffentlich nicht. Die zweite Phase ist, die Gründer aus diesen Erfahrungen heraus machen ein neues Unternehmen zum zweiten Mal oder zum dritten Mal. Und die dritte Phase ist das, wenn die dann durch ihre Exits, wie es so heißt, durch ihre Firmenverkäufe, reich genug geworden sind zu sagen, jetzt habe ich Spielgeld, jetzt investiere ich das in neue Startups. Und das sind wir jetzt drin.
Wie wichtig ist denn Venture Capital? Wie wichtig sind Risikokapitalgeber? Und wie sieht die Landschaft da in Deutschland aus?
Also Risikokapitalgeber sind enorm wichtig, besonders dann, wenn sie in der dritten Phase sind mit Leuten, die die Erfahrung haben, die dann helfen können und sagen, liebe Leute, geht nochmal zurück auf los, überlegt euch nochmal genau, wie es geht und hier sind meine ganzen Hinweise, so wird die Firma nicht erfolgreich sein, aus ihrer Erfahrung heraus. Und das sind zum Teil ganz einfache Erfahrungen. Zum Beispiel hatte ich ein Team, das wollte unbedingt mit den Ergebnissen, die wir gemacht hatten, im Millimeterwellenbereich, im 60 Gigahertz Bereich Chipsets entwickeln. Hätten wir auch ganz toll machen können. Aber der erste Kunde, der zweite Kunde, der dritte Kunde, der vierte Kunde saßen alle in Taiwan und in Japan. Da habe ich gesagt, sowas macht überhaupt keinen Sinn. Wir fangen keine Firma an, die Produkte entwickelt, wo der erste Kunde so weit weg ist. Weil da ist die Wahrscheinlichkeit, dass dorthin was passiert, so schnell. Und da ein Startup passiert so schnell und die sprechen die lokale Sprache, können einmal über die Straße gehen und so weiter und so fort. Das heißt also zu verstehen, wie man den ersten Ankerkunden gewinnt und wie man sich so positioniert, dass man wenigstens eine Chance hat, dass die ersten Kunden in Europa sind. Das ist für mich der Vorort, ja. Also das ist jetzt nicht, irgendwo muss nicht Dresden sein. Aber in Europa sind, ist extrem wichtig. Und weil man sich daran reibt, die technische Spezifikation hinterher schiebt, überlegt, wie passt das hin. Das ist so wie, ich baue eine neue Glühbirne und dies hat keine E27-Fassung, sondern irgendwas ganz Neues, Schräges. Das will dann keiner. Das heißt, ich muss ja auch beim Kunden genau in diese Fassung reinpassen. Und diese ganze Erfahrung, die steckt natürlich in denen, die jetzt in die Firmen rein investieren, drin. Und das ist enormst wichtig.
Wie steht's denn um die Gründungskultur in Deutschland allgemein? Und konkret an den Hochschulen?
Im Allgemeinen stehen wir gar nicht so schlecht da, dafür, dass wir erst knapp 30 Jahre nach Jahr 1 sind. Konkret würde ich sagen, wir haben immer noch ein großes Problem, dass an den Hochschulen, aber nicht nur Hochschulen, sondern auch an den Forschungsinstituten, wenn ich an Fraunhofer, Max Planck, Leibniz, Helmholtz denke, eine Kultur existiert, die Leute nicht wirklich loslaufen lassen zu wollen, wenn ich das so sagen darf. Das heißt, wenn ich das Stanford-Modell nehme, in Stanford, und das ist nun mal viel erfolgreicher als das Berkeley-Modell, ich sitze hier gerade nicht weit weg von Campus in Berkeley und ich bin wirklich großer Fan dieser Universität Berkeley, aber trotzdem, wenn ich das die beiden nehme, Stanford ist eine private Uni, Berkeley ist eine öffentliche Uni und in der öffentlichen Uni kann ich nicht hergehen und einfach Sachen, die ich dort erforscht, entwickelt habe, rausnehmen und eine Firma gründen. Die Universität möchte, / muss aus rechtlichen Gründen immer irgendwie daran direkt profitieren. Und das ist die Situation, die wir in Deutschland haben. Während das ganze Silicon Valley ist getrieben von Stanford und im Stanford-Modell, die lassen die Leute loslaufen, die übertragen das Intellectual Property, üblicherweise mit einer Rückklaue, nach dem Motto, wenn die Firma pleite geht, fällt es wieder zurück an Stanford und nicht in die Hände des Insolvenzverwalters. Aber es ist damit eine völlige Freiheit. Probiert's einfach mal aus. Und wenn ihr losgelaufen seid und erfolgreich seid, dann kommt her, bitte, und spendet was. Das wird natürlich bis zu Absurditäten, dass als ich bei einem Freund von mir in Stanford im Büro war und sagte, bei euch ist der Lack aber ein bisschen ab an eurem Gebäude, wollte das nicht mal renovieren. Die anderen Gebäude sehen eher wie ein 5-Sterne-Hotel aus. Und dann sagte er, Gerhard, glaub's nicht, das Gebäude wird abgerissen. Wieso wird es abgerissen? Er sagt, weil es billiger ist für Stanford, weil wenn sie es abreißen, kriegen sie so viel Donations von erfolgreichen Unternehmensgründern, mit ihrem Namen am Gebäude ein neues Gebäude hinzusetzen. Ein Gebäude renovieren ist zu teuer, das muss dann Stanford selber zahlen. Das ist aber ein bisschen die Absurdität natürlich, die dabei entsteht. Aber was damit klar ist, wenn Sie hart mit einem Gründerin oder einem Gründer verhandeln in der Gründungsphase und die Universität sagt, aber das wollen wir alles haben und die Firma gründet und die Firma wird erfolgreich, dann erinnern sich die Gründer immer an die Zeit, wo sie ausgegründet haben und die Schwere, mit der die Universität mit denen umgegangen ist und ist nie freigebig oder seltenst freigebig, denn der Universität nachher eine Spende zu geben und sie profitieren zu lassen. Während wenn ich mich positiv dran erinnere, wie in Stanford, die alles tun, um mich zu unterstützen, mir Venture Capitalisten bringen, dies, das, alles möglich, die haben ein ganzes Inkubatorprogramm dort, wo sie es einem anbieten, dann habe ich eine ganz andere Möglichkeit auszugründen, fröhlich, ich sehe, was mir die Universität alles positiv gemacht hat und wenn ich dann erfolgreich bin, dann kann mal schon Millionchen rüberlauf springen oder mehr. Und das ist irgendwie schon cool. Und wir haben nicht diese Stanford-Denke, wir haben absolut die Berkeley-Denke. Und aus Berkeley-Denke heraus ist Open Source entstanden. Viele der erfolgreichen Unternehmen, ist ja nicht, dass nichts hier entstanden ist aus Berkeley heraus, aber der entstandenen Unternehmen haben dann Dinge Open Source gestellt und relativ undokumentiert, aber Open Source, und damit ist es Open Source, und dann nehmen sie das Open Source, gründen eine Firma und nehmen die Open Source Sachen und gründen damit. Das heißt, aus der Not heraus ist diese Open Source Tugend entstanden in Berkeley, während in Stanford eine andere Mentalität ist, was Gründungen angeht. Also, und wir sind wirklich noch tief verwurzelt in dieser schwierigen Situation, dass ich mit Fraunhofer, Max Planck, Leibniz, Helmholtz oder meiner Universität gigantische Diskussionen starten muss, um Intellectual Property rüberzunehmen. Und das ist natürlich besonders schwer, weil, ich sag's mal so, 12 Monate nach Start ist das, was man rübergenommen hat, eigentlich nichts mehr wert. Das darf man nicht so laut sagen, ich sag's mal hier. Aber zum Start, dass man zeigt, dass man was hat, ist es super wichtig. Aber meistens danach, nach 1-2 Jahren, merkt man plötzlich, oh, um ein Produkt zu machen, muss ich nochmal ganz anders ran. Und dann ist das, was man rübergenommen hat, mehr oder weniger nichts wert. Und das heißt, einer Universität das zu sagen, ist natürlich super schwer, weil sie genau in dem Zeitpunkt der Gründung sitzt und weiß, dass sie da an einem langen Hebel sitzt. Und das ist ein Problem, echtes Problem.
Sie haben dieses institutionalisierte Klein-Klein angesprochen, die nicht unbedingt gründungsfreundliche Mentalität an deutschen Unis allgemein. Was können Hochschulen hierzulande überhaupt in Sachen Gründung leisten?
Also, was sie leisten können, was natürlich bei einer Gründung immer hilft, ist einen kleinen Satz Patente. Ich sag mal 3 Stück. Man braucht nicht 50, aber 3. 1 bis 3 Patente. Hilft immer bei einer Gründung, wenn man das haben kann. Oder irgendein Softwarecode, der läuft. Oder irgendein Hardware-Design oder ein Chip oder was auch immer. So, und was hilfreich wäre, wenn man einen, sagen wir mal, Alumni Advisory Board hätte von Personen, die 50 plus sind, können auch Jüngere sein, aber ich sag's einfach mal so, 50 plus, die in der Industrie eine Seniorität haben, vieles gesehen haben und sagen, und dieses Patentpool angucken würden und sagen, das lohnt sich nicht. Natürlich werden die manchmal falsch sein und dann darf die Professorin oder der Professor hoffentlich das überreiten. Aber die Frage ist trotzdem, da ein bisschen Guidance zu geben, was sich lohnt, was sich nicht lohnt. Es gibt ja viele Patente, die sind ganz toll, aber wenn das im Produkt ist, kann ich nicht nachweisen, ist es drin oder ist es nicht drin von außen. Ich müsste komplett in die Firma reingehen und alle Dokumente durchflöhen, was ich ja als konkurrierende Firma normalerweise nicht darf. Man kann damit ist so ein Patent wiederum so gut wie wertlos. Das heißt, herzugehen und zu sagen, guckt mal hierhin, guckt mal dahin, macht was los. Diese Patente sollte er weiter aufrechterhalten. Und Mensch, mit diesem Patent könnte man doch wirklich eine Firma gründen. Ein Freund von mir, Prof in Stanford, ist so gegangen. Der hatte ein, zwei Ideen, die sind vorbeigekommen und haben gesagt, Mensch, das ist patentierbar, lass uns reden. Dann haben sie Patente gebracht und ein paar Jahre später kam es her und haben gesagt, John, you have enough stuff, let's start a company. Und John Chaffee hat dann eine Firma nach der anderen gegründet. Sehr erfolgreich. Und das ist richtig cool. Das heißt, eine andere denkende Mentalität, nicht denken, hier ist das ganze Intellectual Property und wir sind ganz pickelig, das abzugeben. Das ist umgekehrte, diese offene Denke. Und ich glaube, da kann man viel tun mit Alumni, mit Leuten, die interessiert sind, die vor Ort wohnen, nicht Alumni sind, aber vor Ort in der Firma, in der Industrie arbeiten. Da ist mittlerweile eine echte Offenheit in Deutschland entstanden, bei Menschen sowas mithelfen zu wollen. Und ich glaube, das wäre klasse.
Jetzt sind ja Studierende der Elektrotechnik am Arbeitsmarkt gefragt, Informatiker auch. Die könnten gut bezahlte Jobs in großen Unternehmen annehmen. Wie kann man denn solche Studierende für das Thema Gründung begeistern?
Indem man drüber redet. Glaubhaft. Als jemand, der es schon mal gemacht hat. Ich glaube, alles andere macht wenig Sinn. Das macht man entweder, weil man als Prof das gemacht hat oder weil man Leute herholt, einlädt zu Vorträgen in kleinen Runden, nicht vor Hunderten von oder Tausenden von Leuten, sondern in kleinen Runden, wo auch die Personen die Chance haben, Mut zu haben, Fragen zu stellen. Also versuche ich es bei mir zu machen und ich denke auch etliche andere machen das. Und das andere ist natürlich, man darf nicht vergessen, die Hightech Venture Days, die wir ja in Dresden mit der Hightech Sparbank organisieren, wo wir ja weit über 1 Milliarde an Venture-Kapital-Investitionen schon durch initiiert haben, ist eine andere Möglichkeit, dass man die Leute mal einlädt, dorthin zu gehen, selektiv die Gründenden, die Gründungswilligen, dass die sehen, wie gehen die Pitches der anderen Startups, wie funktioniert das. Alle sind doch nur Menschen. Man kann einfach auf die Leute zugehen, mit denen reden und einfach in so einem Environment ist, was dann einem den Mut gibt, nach vorne zu gehen und die Angst nimmt, über die Türschwelle zu laufen.
Wie kann man denn potenzielle Gründer praktisch bei einer Ausgründung unterstützen?
Das erste ist, denke ich mal, tatsächlich das Einmaleins im Business zu unterrichten, also Businessplan-Sachen zu unterrichten. Vielleicht sollte man als nullte Version nehmen. Das Nullte wäre vielleicht wirklich hier zu verstehen, was ist ein Produkt. Wie ich vorhin mit der Multi-Antennen-Sache erzählte. Ich habe eine tolle Technologie, aber das kann ich nicht verkaufen. So, was ist ein Produkt? Wie funktioniert ein Produkt? Ich sag's immer, ein Produkt darf maximal eine Verlängerungsschnur sein. Am schönsten ist es einfach eine Glühbirne. Es hat ein Interface. Ich schraube die Glühbirne rein. Und ich sehe den Nutzen, es wird hell. Wenn ich ein Produkt habe, was eine Verteilersteckdose ist, wo alle möglichen anderen Teile in der Firma zusammenspielen müssen, damit dieses Produkt was wird, dann wird es schwer, damit wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Wenn ich aber schaffe, ein Produkt zu haben, was ein, sagen wir mal, ganz einfach irgendwie interfaced mit der Firma. Und das Interface kann technisch sein, aber es ist nicht nur technisch, es ist auch vom Marketing und vom Markt und von der Marktpositionierung. Das heißt, es muss so sein, dass ich meinem Kunden nicht auf die Füße trete, dem was wegnehme davon, sondern es muss sein, dass damit auch mein Gegenüber was hat, sein Markt ihr Markt größer wird. Und diese ganze Denke, das ist ja mal der nullte Schritt. Den versuche ich im Team beizubringen. Dann ist der nächste Schritt, ist, ich sagte, dass man das einmal eins lernt. Was ist Abschreibung? Was ist Bilanz? Was ist meine Burn Rate pro Monat? All diese ganz normalen Standardsachen. Wie berechne ich meinen Cashflow? Denn ich kann ja zum Insolvenzverwalter, zum Amtsgericht gehen müssen, entweder weil ich nicht illiquide bin oder weil ich bilanziell und unter Null bin. All diese Themen, das ist kein Hokuspokus, das ist relativ schnell beigebracht. Aber man muss es einmal mal für eine, sag mal, für eine Pseudofirma für sich durchäxeln und dann geht das schon. Und dann das dritte ist, wie ich sagte, die dritte Phase ist dann dieses Teambuilding, die richtigen Leute zusammenzuziehen. Da bin ich meist auch sehr gefragt, dass in verschiedenen Interviews mit den verschiedenen Leuten man merkt, nee, die eine Person passt doch nicht, die andere Person passt besser. Das Team so zusammenzustricken, dass man das sagt, das ist was. Also man hat also in der nullten Phase in der Technologie einen Ansatz. In der ersten Phase hat man daraus ein mögliches Business auch mal finanziell durchgerechnet. In der nächsten Phase baut man dann das Team fertig. Dann müssen unter Umständen gewisse Leute gehen oder nicht gehen aus dem Team. Da geht's auch darum, wer ist Geschäftsführer oder nicht. Und diese ganzen Themen, was bedeutet das? Und dann geht's in der nächsten Phase dazu, erstmal auszuprobieren, oftmals die potenziellen Kunden. Und wenn man schaut, erfolgreich, richtig toll erfolgreiche Firmen in den USA, die Konsumerprodukte machen, haben es oft ausprobiert mit ihren Studierenden. Nehmen wir dann Facebook, nehmen wir Google. Ja, das sind Firmen, wo was ausprobiert wurde und das wurde einfach im Umkreis unter Studierenden gezeigt, verteilt, gemacht und das fanden andere dort cool und dann ging es los. Das heißt, das müssen nicht Firmenkunden sein, mit denen ich das mache. Es sind Firmenkunden, wenn ich ein Businessprodukt habe, aber es können genauso gut Studierende sein. Und wirklich Erfolgreiche haben es dann halt wirklich unter den Personen ausprobiert, die sie selber kennen und das sind dann meist Studierende.
In den USA sind die Gründer von gestern, die Gründer von heute oft die Spender von morgen, die auch ihre Alma Mater gern bedenken. Wie könnten denn in Deutschland wiederum Hochschulen am Ende von Ausgründungen profitieren?
Also zum einen muss ich ganz offen ehrlich zugeben, dadurch, dass wir mittlerweile sind nicht über 20, sondern 19 Firmen ausgegründet haben in meinem Lehrstuhl, sind natürlich viele Firmen ansässig geworden und die sind dann vielfach gekauft worden von großen Konzernen, sind viele Firmen ansässig in Dresden und bieten einfach eine Riesenchance der lokalen Kooperation. Und das ist natürlich grandios. Wenn mein erster Kooperationspartner, mit dem ich Forschung zusammen machen wollte, industriell in Südkorea hockte, das wäre viel schwerer, als wenn es einfach, ich sag's mal, auf der anderen Straßenseite ist. Das bietet auch die Möglichkeit natürlich direkt für Studierende interessanter zu sein, weil sie wissen, sie haben vor Ort unter Umständen Arbeitgeber. Das heißt, das erste wäre, in der Drittmittelakquise Dinge zu machen, eine Kooperation. Das zweite, in der Arbeitgeberseite. Und das dritte, sage ich ganz offen ehrlich, wenn ich hoffentlich irgendwann mal in Deutschland eine mehr Stanford-orientierte Gründungseinstellung an den Universitäten sehen würde. Es gibt gerade einen Riesenspin in die Richtung an der TU Dresden, muss ich wirklich positiv zu Protokoll geben hier, mit dem Andreas Pinkwart an der Spitze. Wenn es solche Spins gibt, dass man dann tatsächlich im Nachhinein auch am Profit der Firmen sekundär partizipiert.
Welche dieser Ausgründungen, welches dieser Startups ist Ihnen denn besonders in Erinnerung geblieben?
Ja, natürlich erstmal das allererste, weil wir da alles mögliche lernen haben müssen dürfen können. Sage ich mal ganz offen ehrlich. Dann würde ich sagen, haben wir ein Startup gegründet, da sind wir auf fast 150 Personen hochgelaufen. Dann ist unser Ankerkunde weggebrochen. Wir mussten auf alle rausschmeißen, auf Kurzarbeit gehen, bis auf 30. Und haben die Firma dann wieder hochgezogen, um sie dann erfolgreich an National Instruments zu verkaufen. Das war Signalion. Das ist sicherlich stark in Erinnerung geblieben. Dann ist sicherlich stark in Erinnerung geblieben, dass wir ein Startup geschafft haben, wo unsere Technologie, unser Chip nachher in den iPhones gelandet ist. Ab iPhone 7 aufwärts, wenn da 4G stand, das waren wir auf dem Handy. Das ist schon mal eine Sache, die einfach richtig cool ist.
Welche Rolle spielen denn Auszeichnungen wie Unipreneurs des Stifterverbands für die Förderung des Gründertums? Was können denn solche Preise da verändern? Was können sie bewirken?
Ich denke, der Preis selber kommt ja zu einem Zeitpunkt, wo es, sagen wir mal, für das Environment und der Person jetzt hoffentlich nicht mehr der große Unterschied ist. Aber er kann viel bewirken. Zum einen das Awareness in den Universitäten schaffen, nochmal, aha, guck mal, wir haben ja richtig coole Gründer. Vielleicht sollte man nochmal auf die achten und gucken, weil nicht alle dieser von Unipreneurs ausgezeichneten Gründern sind unbedingt als solche schon in den Unileitungen bekannt. Dieses Potenzial zu wissen und das nutzen zu können. Das zweite ist, dadurch zu merken, Mensch, wenn ich jetzt in der Exzellenzinitiative oder sowas was mache, zu sagen, vielleicht damit auch zu im positiven Sinne zu wuchern, zu sagen, Mensch, vielleicht wollen wir in dieser Richtung was machen. Und natürlich nicht zuletzt hat das die Chance, dass andere an der Universität oder dem Forschungsinstitut, die mit diesen Personen zusammenarbeiten oder sagen wir mal, mit denen zu tun haben, wissen, da sind Leute, auf die ich zugehen kann. Vielleicht sollte ich es auch mal probieren. Vielleicht sollte ich mal auf die zugehen. Also das, finde ich, hat schon einiges, was das angeht, an sekundären Effekten. Also weniger für die Person und das Team selber. Ich glaube gerade für die anderen, dass man damit ein bisschen mehr den Kamin zum Rauchen bringt, im positiven Sinne.
Ja, soweit also das Gespräch mit Gerhard Fettweis. Danke auch an Lukas Grasberger, der das Interview für uns mit ihm geführt hat. Wenn ihr mehr über das erfahren wollt, was der Stifterverband im Bereich von Gründen, Transfer und Entrepreneurship tut, dann empfehle ich euch einen Besuch auf unserer Website. Hier findet ihr reichhaltiges Material zu all diesen Themen. Und ganz besonders möchte ich euch unseren jährlich erscheinenden Gründungsradar ans Herz legen. Hier analysieren wir, wie Hochschulen Unternehmensgründungen fördern, wo es noch hakt und was man besser machen kann. Der Gründungsradar 2025 ist bereits erschienen und er widmet sich dem Schwerpunktthema Verstetigung. Dabei geht es um die Umwandlung zeitlich begrenzter Förderstrukturen in dauerhafte, tragfähige Strukturen, damit die Gründungsförderung an den Hochschulen langfristig erfolgreich bleibt. Den Link zur Studie findet ihr in den Shownotes zu dieser Sendung. Und damit vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bitte bleibt uns gewogen und empfehlt uns weiter. Bis demnächst.